Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 24. Juni. Naja, in Wahrheit hatten wir natürlich alle gehofft, die Pandemie sei schon vorbei. Pustekuchen. Nach der neuen Masseninfektion im Tönnies Schlachthof herrscht in Nordrhein-Westfalen schon wieder Lockdown. Zumindest regional in Warendorf und in Gütersloh. Betroffen sind rund 600.000 Menschen, Zehntausende von Rennpferden und Lismon und ihr Bertelsmann-Vorstand. Die Ursachen sind noch zu klären. Die Rennpferde und Lismon sind jedenfalls unschuldig. Waren es vielleicht die prekären Wohn- und Arbeitsbedingungen bei Tönnies? Waren es vielleicht die niedrigen, also die sehr kühlen Temperaturen bei der Fleischproduktion? Interessant auf jeden Fall sind vor allem die politischen Folgen. Zum Beispiel für Armin Laschet. Er ist der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und kann sich gut vorstellen, auch Bundeskanzler zu werden, vorher noch schnell CDU-Bundesvorsitzender. Bisher hatte er eine gute Figur bei seiner Bewerbung gemacht und bei den frühzeitigen Lockerungen setzte er ganz gezielt und am Ende auch erfolgreich einen Kontrapunkt zur Kanzlerin.
Wer Grundrechtseingriffe begeht, muss jeden Tag nachdenken, ist das noch verantwortbar oder ist es nicht verantwortbar. Wir brauchen einen Fahrplan in eine wachsame, verantwortungsvolle Normalität.
Die Frage, die sich nun stellt, kann dieser Corona-Rückfall in Nordrhein-Westfalen Armin Laschet auf die Füße fallen? Sehen wir hier womöglich den Anfang vom Ende des Bundespolitikers Armin Laschet. Bei mir ist jetzt Michael Bröker, der Chefredakteur von The Pioneer. Michael, du kennst Armin Laschet wie wohl kein Zweiter durch deine lange Zeit als Chefredakteur in Nordrhein-Westfalen, in Düsseldorf. Was denkst du? Sehen wir den Anfang vom Ende?
Ja, Gabor, auf jeden Fall ist der Fall dafür geeignet. Die Ambition von Armin Laschet als Kanzlerkandidat und CDU-Vorsitzender für immer zu beerdigen. Denn der Ausbruch ist der größte und er ist das Gesicht der Lockerungsbewegung in diesem Land. Und wenn er nur eine einzelne Entscheidung zu spät oder zu lasch getroffen hat, die eine Rückkehr in die Pandemie für dieses Land bringt, ist er erledigt.
Aber wer kann ihn erledigen? Das Virus selbst oder sind es doch womöglich seine politischen Freunde?
Der Virus ist der Anlass. Die Freunde können ihn erledigen, die meistens in der eigenen Partei natürlich zu finden sind, weil nur die können ihm den CDU-Vorsitz verwehren. Das sind namentlich Angela Merkel, die immer noch mächtigste CDU-Politikerin in diesem Land. Das sind aber auch Fraktionsvorsitzende wie Ralf Brinkhaus, die sich kritisch äußern könnten. Die kommen übrigens aus Gütersloh, das ist sein Wahlkreis. Das sind aber auch die eigenen Abgeordneten in Berlin aus der NRW-Landesgruppe. Das sind die Minister, zum Beispiel Herr Spahn, der ja nur Nummer zwei ist im Team und vielleicht ja auch etwas distanziert kritisch auf das Verhalten gerade in Düsseldorf schaut. Und sobald sich einer von diesen aus der ersten Reihe rauswagt und Laschet ins Visier nimmt, ist das Thema Vorsitz beendet.
Unsere weiteren Themen heute. Wir sprechen über die Meinungsfreiheit und ihre Grenzen. Dazu hören Sie Dagmar Rosenfeld, die Chefredakteurin der Welt.
Meinungsfreiheit, das bedeutet auch grobes, unsachliches, unsinniges auszuhalten.
Und den großen, klugen Mann der Süddeutschen Zeitung, den Juristen und Journalisten Professor Heribert Prantl.
Satire darf fast alles. Und auch dann, wenn es eine schlechte Satire ist, weil das Strafrecht ist ja kein Qualitätsrecht.
Und mit Jan Fleischauer, Kolumnist und stellvertretender Chefredakteur beim Fokus, habe ich über dieses Thema auch gesprochen.
Wenn ich Chefredakteur der Taz wäre und hätte diesen Text auf den Tisch bekommen, hätte ich gesagt, komm, das geht jetzt mal zurück. Wenn man beleidigt, dann sollte doch die Beleidigung originell sein.
Außerdem berichtet unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski aus New York, was die Anleger an der Wall Street derzeit bewegt. Wir sprechen zudem über die Grundrente, die jetzt von der Bundesregierung, in den Haushalt hineingetrickst wurde. Und Sie hören, wie Altbundeskanzler Gerhard Schröder sich den kommenden Bundestagswahlkampf seiner Partei vorstellt. Die Meinungsfreiheit ist ein heiliges Gut im Rechtsstaat und in der Demokratie. Aber nicht nur heilig, sondern auch noch anstrengend. Denn diese Freiheit, die jeder Mensch zu schätzen weiß und gerne in Anspruch nimmt, muss in ihren Grenzen immer wieder neu vermessen, debattiert, ja, und manchmal eben auch ausgefochten werden. Genau das passiert im Moment. Es herrscht Verwirrung und wir wollen heute Morgen nichts Geringeres als für Klarheit sorgen. Worum geht's? Die Taz-Kolumnistin Habibitus hat in einem vermeintlich satirischen Text über die Polizei hergezogen. Nach dem Motto, was könnten die Beamtinnen und Beamten von Kripo, Streifendienst und Objektschutz tun, wenn die Polizei eines Tages, was die Autorin hofft, abgeschafft sei. Und da schreibt die junge Frau als Schlusspurernte folgende Gemeinheit aufs Papier.
Spontan fällt mir nur eine geeignete Option ein. Die Mülldeponie. Nicht als Müllmenschen mit Schlüsseln zu Häusern, sondern auf der Halde, wo sie wirklich nur von Abfall umgeben sind. Unter ihresgleichen fühlen sie sich bestimmt auch selber am wohlsten.
Meine Meinung dazu habe ich gestern gesagt. Heute sind andere dran. Ich habe drei außergewöhnliche Journalisten, die selbst sehr meinungsstark sind, angerufen und nach ihrer Ansicht befragt. Beginnen wir doch mit der scheinbar harmlosen kleinen Frage, was darf Satire? Heribert Prantl, Ihr Einsatz bitte.
Satire darf fast alles. Und auch dann, wenn es eine schlechte Satire ist, weil das Strafrecht ist ja kein Qualitätsrecht. Und diese Satire, um die es in diesen Tagen geht, war eine sauschlechte Satire. Aber Strafgerichte sind nicht dafür da, die Güte von Satire und die Güte von Journalismus zu beurteilen.
Aber Sie sind ja vom Fache, nicht nur als Journalist, sondern auch als Jurist. Deswegen meine tatsächlich vielleicht auch naive Frage, wo endet die Meinungsfreiheit und wo beginnt das Recht auf die unantastbare Würde des Menschen?
Nun ja, wir haben einen Paragraphen im Strafgesetzbuch, den Paragraphen 185, der die Beleidigung traft. Diese Beleidigung gehört zu den Delikten, die am nachlässigsten behandelt werden. Da ist es tatsächlich so, dass sich zumal Politikerinnen und Politiker es sich gefallen lassen müssen, als alte perverse Drecksau, als nutzloses Stück Dreck, als Drecksfotze beschimpft zu werden. Und hier haben wir eine Rechtsprechung, die tatsächlich im Interesse der Meinungsfreiheit jedwede Hetze aushalten sollen. Und da ist, glaube ich, die Rechtsprechung zu zurückhaltend, um für einen Rest von Anstand in der öffentlichen Auseinandersetzung, um den aufrechtzuerhalten. Aber um solche Fälle geht es im vorliegenden Fall nicht. Die Fälle, bei denen Politiker und Personen des öffentlichen Lebens in der Weise, wie ich sie eben drastisch geschildert habe, beleidigt werden, da habe ich konkrete Personen. Hier bei dem Fall aus der Taz, der momentan alle erregt, da geht es um eine unbestimmte Gesamtheit von Personen, um die Polizei. Und eine Gesamtheit von Personen ist ohnehin nicht beleidigungsfähig. Das wissen wir seit später 1932. Damals hatte Tucholsky in der Weltbühne unter dem Pseudonym Ignaz Frobel geschrieben, Soldaten sind Mörder. Und selbst die Gerichte damals sagten, die Soldaten können als solche nicht beleidigt werden. Und das gilt natürlich jetzt für die Polizisten genauso.
Und was sagt Dagmar Rosenfeld? Sie sieht hier ein grundsätzlicheres Übel am Werk, den Haltungsjournalismus nämlich.
Es geht doch um mehr als Satire und um diesen einen Fall. Also ein Kollege vom Spiegel schreibt, die Zeit der Neutralität im Journalismus sei vorbei. Bei der New York Times werden Redakteure aussortiert, weil sie den Meinungsbeitrag eines republikanischen Senators abdrucken, der eben voll auf Trump-Linie ist. Und bei der Taz wünscht eine Autorin Polizisten auf die Mülldeponie und das wird dann im Nachhinein damit gerechtfertigt, dass sie ja Diskriminierungserfahrungen wegen ihrer Hautfarbe habe. Und bei all dem stelle ich mir dann schon die Frage, ist das überhaupt noch Journalismus oder nicht längst schon Aktivismus? Um es mit dem Slogan eines großen Möbelhauses zu sagen, schreibst du noch oder bekehrst du schon? Journalismus nimmt doch für sich zu Recht in Anspruch, die vierte Gewalt zu sein, wenn Sie so wollen, der Scheinwerfer der Aufklärung und nicht das Bälleparadies der Befindlichkeiten.
Na und dann fehlt noch Jan Fleischauer. Satire darf alles. Stimmt das eigentlich?
Ja, im Prinzip, das ist ja der Satz von Kurt Tucholsky, ist aus meiner Sicht so ein bisschen totzitiert und wird vor allem auch immer gerne dann in Anschlag gebracht, wenn jemand sich in seinen Texten vergaloppiert hat und dann sagt, nee, war ja alles nicht so gemeint, war nur Satire. Ja, weiß nicht. In dem Text, von dem wir reden, muss man, glaube ich, schon sehr, sehr genau hingucken, um da das satirische Element zu sehen.
Aber deshalb nochmal, wo ist dann die Grenze zwischen berechtigter Meinungsäußerung und der Verletzung von Menschenwürde?
Also für mich als Autor, der ja auch das Stilmittel der Beleidigung schätzt, wo ist die Grenze? Ganz einfach, die das Strafrecht zieht. Im Zweifel, wenn ich übertreibe, kommt der Staatsanwalt und versucht mich vor Gericht zu bringen wegen Beleidigung oder im schlimmsten Fall Volksverhetzung. So, das ist, würde ich sagen, die klare Grenze und alles andere sind dann Geschmacksurteile.
Das heißt aber doch, die Meinungsfreiheit geht sehr, sehr weit, weiter jedenfalls, als unser Innenminister Horst Seehofer denkt, meint auch Dagmar Rosenfeld.
Meinungsfreiheit, das bedeutet auch grobes, unsachliches, unsinniges auszuhalten. Und da sind wir dann ganz schnell bei Horst Seehofer, der ja angekündigt hat, die Taz-Kolumnistin anzuzeigen. Jetzt ist Seehofer einer von den Politikern, die echt zu elefantöser Höchstform auflaufen, wenn es darum geht, diskursiv Porzellan zu zerschlagen. Also er hat ja selbst die Kanzlerin schon einmal vor dem Bundesverfassungsgericht verklagen wollen. Und Seehofers jetzige Klageabsicht gegen eine linke Autorin, die groben Unsinn geschrieben hat, ist ebenso grober Unsinn. Aus der Debatte um eine miese Kolumne macht er so eine Grundsatzdebatte um die Meinungsfreiheit. Und das macht wiederum einen Text groß, der von wenig journalistischer Größe zeugt. Aber auch das ist der Pathos der Freiheit. Und wer sie will, will sie für alle. Auch für Texte, deren einziger Verdienst es ist, jetzt schon von Unfreiheit bedroht zu werden.
Bleibt noch die Frage zu klären, hätten Sie, Jan Fleischhauer, den Text der Taz-Kolumne auch gedruckt?
Wenn ich Chefredakteur der Taz wäre und hätte diesen Text auf den Tisch bekommen, hätte ich gesagt, komm, das geht jetzt mal zurück. Wenn man beleidigt, dann sollte doch die Beleidigung originell sein. Und eine Menschengruppe, in diesem Fall Polizisten, einfach als Müll zu bezeichnen. Und das tut sie, weil sie ja sagt in ihrer Kolumne, Polizisten gehören unter ihresgleichen, nämlich unter Abfall. Da ist gar keine, da ist auch kein Interpretationsspielraum mehr. Das wäre mir einfach wahnsinnig platt gewesen. Wenn man sich die anderen Texte dieser Kollegin anguckt, dann merkt man, sie meint es auch so. Das ist schon ernst gedacht.
Wobei es ja in der Taz auch Gegenstimmen gab, nicht nur von ehemaligen, sondern Bettina Gauss zum Beispiel hat klipp und klar gesagt, dass das zu weit ginge und die Menschenwürde verletzt und so nicht gedruckt hätte werden dürfen.
Ich im Prinzip finde ich ja, um das auch klar zu machen, diese Art von Journalismus, der so ein bisschen hinlangt, der hat meine Sympathie. Ja? Ich ist mir immer noch lieber als dieser Betschwester-Journalismus, der so bei jedem Wort den Kopf wiegt und sagt, Mensch, könnte sich jetzt jemand beleidigt oder diskriminiert fühlen? Das lassen wir lieber. Ja? So neue deutsche Medienmacher. Da schlafen einem doch die Füße ein. Im Prinzip hat sie meine Sympathie. Ich finde nur halt, sie sollte so ein bisschen nochmal an der Ausdrucksform arbeiten.
Und Sie, Herr Prantl, drucken, Papierkorb, oder was hätten Sie gemacht?
Ich hätte sie nicht gedruckt, weil sie zu schlecht ist. Ich hätte gesagt, ich habe nichts gegen deine Meinung, aber schreib sie besser. Schreib sie überzeugender. Schreib sie nicht mit der Doppelaxt, sondern mit dem Florett. Ich meine, das, was bei uns in der Süddeutschen Zeitung das Streiflicht ist, die klassische Form der Glosse, die hat, wenn sie gut ist, eine gewisse Leichtigkeit, auch wenn sie heftig zuschlägt. Diese Kolumne ist einfach nur plump und einfach nur gehässig. Ich sage gleich dazu, gleichwohl unterliegt sie dem Schutz der Meinungsfreiheit. Aber sie ist einfach und bleibt einfach grottenschlecht. Und es tut einem leid, dass man ein solches Stück verteidigen muss.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Und jetzt begrüßen wir in New York unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Hallo Gabor.
Der Markt in den USA scheint ja im Moment richtig nervös zu sein. Es ging erst hoch, dann kräftig runter und zackig wieder hoch. Sophie, was bitteschön ist da los?
Ja, es hat gemischte oder eigentlich schlichte widersprüchliche Botschaften gegeben zum Stand der Dinge in Sachen Handelsabkommen zwischen China und den USA. Und Verwirrung bei den Anlegern war eben die Folge. Und das hat man gestern sehr, sehr deutlich gesehen. Peter Navarro ist Berater des Weißen Hauses in Sachen Handel und er sagte in der Nacht auf Dienstag auf Fox, der Handelsdeal mit China sei vorbei. Wir können ja mal reinhören und gucken, ob das richtig interpretiert wurde.
Do you think that the president sort of, I mean, he obviously really wanted to hang on to this trade deal as much as possible and he wanted them to make good on the promises because there had been progress made on that trade deal. But given everything that's happened and all the things you just listed, is that over?
It's over.
Und daraufhin stürzten die Kurse in der Nacht auf Dienstag ab. Trump schrieb dann aber am Morgen auf Twitter, der Deal sei intakt. Trotzdem ganz unwahr ist es nicht, dass der Deal zumindest gefährdet ist oder dass man sich da eben berechtigte Sorgen drum machen kann. In jüngster Vergangenheit gab es ja zwischen den beiden Ländern weitere Spannungen rund um den Ursprung des Coronavirus zum Beispiel. Und das Verhältnis ist eben kein stabiles, das sowas einfach aushält. Vielleicht ist es eben auch deswegen so gewesen oder hat es deswegen gereicht, dass die Märkte eben ordentlich nervös geworden sind. Trump konnte sie aber dann eben beschwichtigen. Der Tech-Index Nasdaq Composite hat einen neuen Rekord gestern aufgestellt und die anderen Werte schlossen auch im Plus.
Und dann macht Amazon einen wirklich bemerkenswerten Schritt in Richtung Klimaneutralität. Was für ehrgeizige Pläne hat Jeff Bezos, Sophie? Ich ahne, du weißt mehr.
Ja, ganz genau. Und ich erzähle es natürlich auch gern. Amazon lanciert einen internen Risikokapitalfonds, also einen VC-Fonds in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar, der in Technologien investieren wird, die sich auf Klimaschutz fokussieren. Es gab natürlich viel Kritik an der Umweltpolitik des Online-Riesens in Vergangenheit und jetzt kommt eben eine Gegeninitiative. Der sogenannte Climate Pledge Fonds wird in Unternehmen aus einer Reihe von Branchen investieren, darunter Transport, Energieerzeugung und Speicherung, Lebensmittelindustrie und Landwirtschaft. Und Ziel ist es, Amazon und auch den anderen Unternehmen dabei zu helfen, bis 2040 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Amazons Aktien sind gestern geklettert. Natürlich sind ESG-Belange, also zum Beispiel eben soziale Verantwortung oder Umweltschutz, Kriterien, die wichtiger denn je sind für Anleger. Und damit sind sie eben durchaus auch ein Erfolgsfaktor beim Geldeinsammeln an der Börse.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass die Union nun auch beim Thema Grundrente Maß und Mitte verloren zu haben scheint. Anfang Juli will man im Bundestag einem Gesetz zustimmen, einem Gesetz, das auf eine Gegenfinanzierung komplett verzichtet. Das bedeutet, der Steuerzahler zahlt die Kosten in Höhe von 1,3 Milliarden Euro. Und zwar künftig jährlich zu 100%. Damit liegt der Zuschuss der Steuerzahler insgesamt zur Rente. Wir erinnern uns, die ja früher mal eine eigenständige Versicherung, eben eine Sozialversicherung war, bei mittlerweile über 100 Milliarden Euro. Der Anteil des Steuergeldes, den Deutschland damit für die Zukunft und eben nicht für die Vergangenheit ausgibt, ist wieder mal geschrumpft. Das Wort Generationengerechtigkeit sollten wir der Ehrlichkeit halber aus dem Lexikon streichen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass Altkanzler Gerhard Schröder sich nochmal als Mannschaftsaufsteller betätigt. Nicht bei Hannover 96, uninteressant, zweite Liga, kein Kanzlerniveau, sondern als Mannschaftsaufsteller bei der SPD. Als Regierungspartei immer noch erste Liga, wenn auch stark abstiegsgefährdet. An die Spitze gehöre, so Schröder jetzt in einem Podcast-Interview, kein Spitzenkandidat, sondern Ein Team aus 5 Genossinnen und Genossen. Und das sind aus Sicht von Gerhard Schröder die 5 Leistungsträger der Partei.
Ich denke dabei natürlich an Herrn Scholz, gar keine Frage, aber auch an Herrn Heil. Auch der Fraktionsvorsitzende der SPD im Deutschen Bundestag, Herr Münzenich, spielt eine wirklich gute Rolle. Dann vielleicht Frau Giffey und natürlich Frau Schwesig, immer erste Wahl.
Also Scholz, Heil, Münzenich, Giffey und Schwesig. Interessanterweise spielen die beiden aktuellen Kapitäne der Partei, Saskia Esken und Norbert Walter Borchans, in seiner Aufstellung gar keine Rolle. Der Wahlkampfsong für die 5 Genossen von Gerhard Schröder steht natürlich auch schon fest. Ich wünsche Ihnen einen beschwingten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
Wann immer sich ein Abenteuer lohnt, Angst und Schrecken kennen wir nicht, denn das sind wir gewohnt. Wo immer ein Rätsel zu lösen ist,